Bitte entschuldigen Sie, amis, wenn ich die Namen nicht mehr weiss. Das ist schwierig. Und wenn man da hinkommt, hört man wieder alles neue Lieder. Als in anderen Gemeinden. Aber trotzdem danke ich für die Einladung. Und wir wollen uns noch mal kurz neigen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, bist du gegenwärtig. Du weißt, was jedes Herz bedarf. Und du kannst in jedes Herz ganz persönlich reden. Wir sind angewiesen auf dich in allem. Zum Reden, zum Hören, zum Annehmen. Gib du weiche Herzen, aufzunehmen das, was du sagst. Und jetzt danken wir dir, dass du dein Wort segnest. Amen. Das Thema lautet, was fordert Gott von mir? Und der Text, der gelesen wurde, ist wahrscheinlich aus der guten Hoffnung, oder wie? Gute Nachricht, Entschuldigung. Und ich habe mir die Elberfelder vorgenommen. Und damit Sie folgen können, lese ich Ihnen den Text noch einmal. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst, dem Herrn, deinem Gott, dienst, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Und nun, Israel, was fordert der Herr von dir? Und jetzt setzen Sie mal Ihren eigenen Namen ein. Was fordert der Herr von mir und von jedem von Ihnen ganz persönlich? Nicht vom Nachbarn, nicht von dem, der uns auf den Nerv geht die Woche hindurch, sondern von mir ganz persönlich. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, immer diese Forderungen. Immer muss man. Man muss und muss und muss und muss. Nein. Sie müssen gar nichts. Sie müssen an einem Rotlicht nicht anhalten, fahren Sie ruhig weiter. Sie müssen auch nicht arbeiten, bleiben Sie ruhig zu Hause. Und Sie müssen auch nicht essen, lassen Sie alles stehen auf dem Tisch. Aber eines müssen Sie. Die Folgen von dem, was sie nicht getan haben, die müssen sie übernehmen. Und die kommen an sie heran, ob sie das wollen oder nicht. Und genauso ist es im geistlichen Bereich. Sie müssen gar nichts. Gott sagt, tu das, sie müssen nicht. Aber die Folgen, die entsprechenden Folgen, die müssen wir früher oder später erfahren. Gott zwingt niemanden von uns zu tun, was er sagt und was er in seinen Geboten festgelegt hat. Wir können auch sagen, ich will auf ihn hören und mit seiner Hilfe die Gebote beachten und tun. Das kann ich auch. Und nun, was fordert der Herr von dir, von Ihnen und von mir? Als nur, er sagt hier als nur, also das ist ein Minimum, nur das müssen Sie. Und dann hat es Folgen. Zuerst, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Da müssen wir jetzt Angst haben. In einer Ecke sitzen und denken, was hat der Tyrann jetzt wieder vor mit mir? Nein. Denken Sie einmal darüber nach, was Gottesfurcht ist. Und das können wir sehen am gottesfürchtigen Hauptmann, dessen Knecht sehr krank war und im Sterben lag. Und dies zeigt uns ein wenig, was Gottes Furcht ist. Lukas 7. Ein römischer Heeresoffizier, der dem jüdischen Volk sehr gut gesinnt war und sogar eine Synagoge für sie bauen ließ, der schickte jüdische Älteste zum Herrn Jesus, um ihn zu bitten, komme und heile, mein Knecht, der sehr krank ist. Dann steht in Vers 6, Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Deshalb habe ich mir auch nicht erlaubt, mich dir zu nähern. Ich bin nicht würdig. Ich habe mir nicht erlaubt, mir dir zu nähern. So eine Demut, eine Ehrfurcht, eine Gottesfurcht. Und jetzt denken Sie noch an Johannes den Täufer, den der Herr Jesus den Größten unter den Propheten nennt. Was sagt Johannes? Er sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Sandalen zu lösen. Ich bin nicht würdig. Und was denken Sie und was denke ich im Alltag? Ja, der Herr Jesus, der muss glücklich sein, dass er mich hat. Der soll doch zufrieden sein, dass so jemand wie ich ihm nachfolge. Und es erschüttert mich manchmal, wie ehrfurchtslos Menschen über Gott und Jesus Christus reden, auch Junge. Und dass man so redet, wie wenn er ein Kumpel wäre. Und was denken Sie, was denke ich? Ich bin nicht würdig. Du bist heilig, dreimal heilig. Hilf mir, dir in Ehrfurcht und in Gottesfurcht zu begegnen. Und wissen Sie, diese Gottesfurcht hat Folgen. Wissen Sie, was daraus erwächst? Glauben und Vertrauen. Dies sagt schon Sprüche 14, Vers 26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen, Glauben. Dieses Vertrauen, dieser Glaube, kommt ganz deutlich zum Ausdruck bei diesem Hauptmann. Er sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt, unter Vollmacht steht. Und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zum anderen komm und er kommt und zu meinem Sklaven, tu dies und er tut's. Dem Hauptmann war völlig klar, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Ihm ist alles untertan. Und er hatte absolutes Vertrauen zu ihm, zu diesem Jesus von Nazareth. Dieser Glaube liegt ihm in der Gottesfurcht. Dann steht in Vers 9, als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn, und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und jetzt die Frage an Sie und mich. Findet der Sohn Gottes in unserem Leben diese Gottesfurcht, diese Ehrfurcht, dieser Glaube, dieses Vertrauen? Oder ist mein Leben nur Theorie, nur Wissen. Und im Alltag, da sorge ich mich und ärgere mich über dies und jenes und weiß ich was. Oder ist mir bewusst, dieser Jesus hat das All, die Welt, die Natur, Tiere, hat mich geschaffen und ihm entgleitet keine einzige Situation in unserem Leben. Ist uns das bewusst? Ist es dann nicht eine Herabwürdigung, eine Ehrverletzung Gottes und eine Absage an die Gottesfurcht, wenn ich ihm nicht vertraue? Denken Sie einmal darüber nach. Und dann steht in Sprüche 14, Vers 26 noch, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Zweitens, wandle auf seinen Wegen. Warum sagt hier Mose auf seinen Wegen? Es gibt doch nur einen Weg. Der Jesus sagt doch in Johannes 14, Vers 6 zu Thomas: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Gott, der Vater, hat uns nur einen einzigen Weg aufgezeigt. Und das ist der Weg Jesu nach. Jesus ist der Weg. Und zum Vater gibt es keinen anderen Weg, ohne jede Ausnahme ist es Jesus Christus, Jesus allein. Aber nun sagt doch Mose hier, auf allen seinen Wegen. Warum? Es gibt in unserem Leben verschiedene Wege. Wie auch Paulus in Römer 11, 33 sagt, wie unerforschlich sind seine Wege. In unserem Leben sind die Wege zum Beispiel den Weg der Ausbildung, den Weg des Berufes, den Weg der Beschäftigung, der ich nachgehe, den Weg der Ehe, welche Frau, welchen Mann für die Jüngeren, die Familie, wie erziehe ich meine Kinder oder den Weg der Finanzen, wie gehe ich mit dem Geld um, das Gott mir gegeben hat? Oder den Weg der Freizeit, wie verbringe ich meine Zeit, in der ich keine Aufgabe habe? Und genau diese Wege sollen nicht unsere, sondern Gottes Wege sein. Wenn wir darauf achten, dass seine Wege unsere Wege sind, dann will er uns führen in Ehe, Familie, Beruf, Finanzen, im geistlichen Bereich. Beachten wir sorgfältig, was Sprüche 16, Vers 2 sagt. Einen jeglichen dünken seine Wege rein. Aber der Herr prüft die Geister. Merken Sie, wir finden noch schnell einen Weg gut und rein. Aber achten wir sorgfältig darauf, dass Gott, der Herr, Ihre und meine Wege prüft und sagt, ob es sein oder mein Weg ist. Er will uns bewahren auf seinen Wegen. Und unsere Wege bringen oft unerwartete und ungeahnte Probleme und Nöte. Aber er möchte euch führen und leiten. Eigene Wege einschlagen, die wir denken, ja, das ist super, perfekt, das ist ein Weg, der mir gefällt, die lassen uns im Nachhinein merken, das war auch nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt denken Sie vielleicht, was für eine enorme Einengung ist das? Warum kann ich nicht einfach einen Weg wählen, der mir am besten scheint? Und warum muss ich mir von Gott immer dreinreden lassen? Weil nur Gott den besten Weg kennt. Keinen unserer Wege im Leben sind wir schon einmal gegangen. Und da ist es von enormem Vorteil, wenn jemand vorausgeht, der den Weg kennt. Ich denke, wenn Sie die Eiger Nordwand besteigen möchten, dann werden Sie kaum mich als Führer wählen. Wissen Sie warum? Ich hatte noch nie Steigeisen an meinen Füßen, ich weiß nicht, wie man mit dem Eispickel umgeht und ich habe mich noch nie angeseilt und ich bin noch nie diese Route gegangen. Also da wäre schon empfehlenswert, einen Bergführer zu nehmen, der vielleicht schon 10, 20 Mal darauf ist und weiß, wo es hingeht. Verstandesmäßig ist uns das auch im geistlichen Bereich klar. Doch verstehen und wissen nützt gar nichts. Sie müssen es tun. Begreifen Sie das? Wir können die Bibel noch so gut wissen und verstehen. Wenn wir es nicht tun, gehen wir in die Irre. Und an diesem Punkt machen viele Christen eine Kehrtwende. Das Heft, die Führung, die Entscheidungen aus der Hand zu geben, lieber nicht. Ewiges Leben, ja, das möchte ich. Aber dass er in allen meinen Wegen das Sagen hat, nein. Denken Sie darüber nach. Doch hier beginnt eigentlich der Weg der Nachfolge. Wenn ich mein Leben Jesus Christus in der Totalität übergeben habe, das heißt, wenn mein Ich gekreuzigt ist und Christus in mir lebt, wie soll Gott mich verändern, wenn ich ihm ständig dreinrede? Wie soll er das tun? Im jüdischen Neuen Testament steht in Galater 2, Vers 20, als der Messias als Verbrecher am Kreuz hingerichtet wurde, wurde ich es ebenfalls. Haben Sie das verstanden? Hingerichtet am Kreuz, gestorben. Damit mein stolzes Ich nicht länger lebe, sondern der Messias in mir lebt. Und diese Entscheidung ist ein harter Brocken. Mein Ich hat nichts mehr zu sagen. Jesus hat ab sofort das volle Bestimmungsrecht über mein ganzes Leben. Und wenn Sie an die Worte Jesu denken, dann passen die so gut dazu. Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und wollt ihr nicht auch weggehen? Doch Petrus sagte damals: Wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich verstehe immer mehr, was der Herr Jesus meinte, als er zu Petrus sagte: Wenn ein anderer dich gürtet, kann Jesus Christus uns gürten? Hat er das Sagen? Schauen Sie, dann wird eigentlich das Leben viel leichter. Warum? Jesus will die totale Verantwortung über unser Leben übernehmen, über jede Entscheidung. Und dann können wir sagen, seine Last ist leicht. Es ist seine Angelegenheit, nicht meine. Er sorgt für mich. Ich muss mich nicht kümmern, sondern ich darf den Weg mit ihm gehen und er trägt jede Verantwortung. Und dann drittens. Da steht, ihn lieben. Was bedeutet denn ihn lieben? In meinem alltäglichen Leben. Und denken Sie vielleicht, ja, man muss ein gutes Gefühl haben. ein liebendes Herz zum Herrn Jesus, Sympathie zu ihm pflegen, Loblieder singen und immer wieder sagen, ich hab dich lieb, Halleluja, wunderbar ist es, mit dir zu gehen. Natürlich sollen wir Loblieder singen und manchmal ein gutes Gefühl haben, aber das ist leider nicht der Durchschnitt oder der Normalfall. Aber hier steht auch gar nichts davon im Text. Jesus selbst sagt uns, was er mit ihn lieben versteht. Und was damit gemeint ist, in Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und jetzt versetzen Sie sich in Ihren Alltag. Mit was speisen, verköstigen, versorgen Sie Ihr Herz? Mit dem Wort Gottes, mit seinen Geboten, um danach zu leben, damit er sich uns und Ihnen offenbaren kann? Oder mit weltlicher Literatur, mit leichter, vielleicht sogar unseriösen Lektüre, die die Gedanken und das Herz in die Welt hineinziehen? 1. Johannes 2,15: Habt nicht lieb die Welt. Und was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ich habe nicht gesagt, dass Sie keine Zeitung mehr lesen dürfen und sich nicht mehr orientieren und nichts als die Bibel lesen sollen. Sondern die Frage ist, wo liegt mein Herz, mein Schwerpunkt? Sie kennen doch den Ausspruch: Mit was man sich beschäftigt, von dem wird man besudelt. Den kennen Sie. Ich möchte dazu anfügen, mit was man sich beschäftigt, das wird mich zum Guten oder zum Bösen verändern. Oswald Chambers hat hier einen sehr prägnanten Satz gesagt. Wenn wir die Sünde lieben, dann wird die Sünde Gott in uns töten. Wenn wir Gott lieben, wird Gott die Sünde in uns töten. Und jetzt können wir uns fragen, ist die Sünde in meinem Leben an der Arbeit, die Liebe zu Gott zu ersticken? Vielleicht sagen Sie, ja, schön wär's. Schön wär's, wenn ich ihn so lieben könnte, dass die Sünde oder gewisse Sünden, die mir zu schaffen machen in meinem Leben, nicht mehr das Sagen hätten. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe. Dazu sagt Jesus in Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Wenn ich ihn liebe, lasse ich mein Leben für ihn. Nicht als Märtyrer, sondern ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. So lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er hat das Sagen. Ich habe keine Entscheidungsgewalt mehr, keinerlei Anrecht an mich selber. Das ist Liebe, die hier gemeint ist. Markus 8, 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und viertens, dienen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und zwar der Dienst, der ihm gefällt. Und nicht Dienst, der mir passt, nicht der Dienst, der meine Gaben und meine Vorlieben berücksichtigt, sondern der Dienst, den er mir aufträgt. Josua 24, 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue, in Wahrheit und Zuverlässigkeit. Und entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Was wähle ich jeden Tag? Bei jeder Entscheidung, möchte ich ihm dienen oder will ich ihm dienen? Und wenn ich ihm dienen will, was bedeutet das für meinen Alltag? Mit was wollen wir Gott dienen? Mit unseren Fähigkeiten? Mit unseren Gaben? Ja, wissen Sie, auf diesem Gebiet, da bin ich sehr stark und sehr begabt. Und da will ich Gott einmal ein wenig unter die Arme helfen. 1. Korinther 1, 28. Das Unedle der Welt, das hat Gott erwählt, das Verachtete. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ich weiß nicht, ob Sie Walter Mauerhofer kennen, den Gärtner. Der hatte in seiner Lehrzeit einen Unfall und sein Gesicht wurde entsetzlich entstellt. Im Geschäftsbereich hätte man gesagt, ja, vielleicht können wir von seiner Begabung her ihn noch gebrauchen, im Innendienst in einem eigenen Büro, aber bitte nicht zu Kunden und zu Geschäftsleuten schicken. Das geht nicht. Das wäre die menschliche Entscheidung. Doch Gott hatte ganz andere Pläne mit ihm. Er hat diesen Walter Mauerhofer in den Außendienst geschickt. Er war Evangelist in Österreich und ich kann Ihnen sagen, wir haben ihn damals als kleinen Chor besucht und ihm geholfen bei Evangelisationen. Da haben sich viele Menschen zu Jesus gewendet. Viele Menschen. Gottes Wege sind andere, als die wir denken, das wäre ideal. Für den Dienst sind nicht in erster Linie meine Gaben wichtig und relevant. Auch nicht mein Aussehen, sondern meine Herzenshingabe. Hat Gott das Bestimmungsrecht? Was ist meine Aufgabe? Auf keinen Fall, ich sehe gut aus, kann exzellent reden und jetzt will ich denen einmal zeigen, wie man Seelen für Jesus Christus gewinnt. Niemals. Ich kann mich gut erinnern, ich habe damals Dienste in der Gemeinde, als ich noch in Zürich war, geleistet, bin ältere Menschen und Gebrechlichen habe ich das Abendmahl gebracht und habe dann einen jungen Mann mitgenommen und habe gedacht, vielleicht gibt es gute Gespräche. Und kaum waren wir im Auto, hat er mir den Tarif durchgegeben. Wenn ich in dieser Gemeinde nicht predigen darf, dann komme ich nicht mehr. Das ist nicht Dienst, den der Herr Jesus wünscht. Liebe Geschwister, wenn das meine Haltung ist, ich weiß, was ich will und nicht er, Christus, weiß, was ich tun soll, dann bin ich auf dem falschen Weg und diene ihm nicht von ganzem Herzen. Und jetzt fünftens, dir zum Besten und nicht zur Last. Für viele Christen ist das alltägliche Leben ein Krampf, eine schwere Last, obwohl Jesus sagt, meine Last ist leicht. Warum? Weil sie nicht mit Christus gekreuzigt sind und Christus in ihnen lebt. So müssen sie alle Entscheidungen selber treffen. Und dafür auch die Verantwortung tragen. Dadurch reagieren sie bei jeder Gelegenheit emotional. Es ist nicht möglich, in aller Ruhe über ein Thema oder über ein Vorkommnis zu reden. Man ist gleich an der Decke. Das heißt, der alte Mensch, das Ich, übernimmt immer noch das Regiment und nicht Jesus Christus. Darum ist in vielen Ehen, und ich sage das aus Erfahrung, in vielen Ehen, und es erschüttert mich manchmal, wie Frau und Mann miteinander umgehen. Chifle und Streit ist Alltag, obwohl Streiten verboten ist. Galater 5,19 sagt das ganz deutlich. Wer streitet, hat keinen Anteil am Reich Gottes. Das ist uns nicht bewusst. Und auch in Gemeindeleitungen wird oft gestritten. Verboten. Wutausbrüche ist verboten. Ich hoffe, Sie verstehen das. Erst kürzlich kam ein junger Mann zu mir. Und ich habe mit ihm gesprochen. Der arbeitet mit seinem Bruder, sind beide Christen in der gleichen Firma. Und er hat mir dann gesagt, Streit, Uneinigkeit lässt sich nicht vermeiden. Immer und immer wieder. Ist das so? Nein. Das ist nicht so. Sobald ich mit Christus gekreuzigt bin und er das Sagen hat in meinem Leben, wird das Streiten, das Aneinandergeraten, die große Ausnahme sein. Die große Ausnahme. Und ich rede aus der Praxis, nicht aus der Theorie. Und wenn etwas vorkommt, denn sündlos werden wir nie, das können wir vergessen. Gott muss uns auf dem Boden halten. Aber wenn etwas vorkommt, dann bringe ich das sofort mit Gott und mit der entsprechenden Person in Ordnung. Und ich lasse gar nichts anstehen. Denn wenn wir es anstehen lassen, gewöhnen wir uns an Sünden im Rucksack mitzunehmen. Durch das Gekreuzigtsein mit Christus kann man lernen, in aller Ruhe und Liebe miteinander auch schwierige Diskussionen, auch schwierige Gespräche zu führen. Denn er hat die Herrschaft über meine Gefühle, über mein Denken und über mein Reden. Hat der Herr Jesus Christus diese Herrschaft in ihrem Leben? Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur? Und nun zum Besten für dich selbst. Nicht damit Gott zufrieden ist, sondern zum Besten für uns selbst. Dass du deinen Herrn, deinen Gott fürchtest. Sprüche 14,26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen, Glauben. In der Furcht des Herrn, die ist eine Quelle des Lebens. Wandle auf seinen Wegen. Psalm 18, Vers 31 sagt, Gottes Wege sind vollkommen. Es scheint mir manchmal, wie wenn wir das nicht begreifen. Gottes Wege sind vollkommen. Denken Sie daran, wenn Sie eigene Wege wählen wollen. Seine Wege sind vollkommen. Und jetzt gibt es noch Belohnung. Ich fahre jetzt bald 60 Jahre Auto. Ich habe noch nie eine Buße für ein rotes Licht bekommen, das ich überfahren hätte. Ich habe noch nie meinen Ausweg wegen Verkehrsübertretungen abgeben müssen. Und jetzt bekomme ich nach 60 Jahren, oder wenn ich dann das Billett abgeben muss, wenn ich älter werde noch, dann bekomme ich vom Straßenverkehrsamt 10.000 Franken. Nein, sicher nicht. Sie bekommen gar nichts. Nichts, aber auch gar nichts bekommen Sie. Aber wissen Sie, obwohl wir x-mal Gottes Gebote übertreten haben und Jesus Christus uns vergeben hat und vergeben will, gibt es noch Belohnung? Ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und in keines Menschen Herz gekommen ist und kein Ohr gehört hat, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Dienen mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Kolosser 3, 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr vor dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Bedenken Sie, was Gottes Wort uns sagt für Ihren Alltag. Wir neigen uns zum Gebet. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, dass du so klare Wegweisung gegeben hast in deinem Wort. Und jetzt bitte ich dich, rede zu jedem Herzen, das aufzunehmen und die Entscheidung zu treffen, ich will mit Christus gekreuzigt sein. So lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich danke dir, dass dann deine Last leicht ist und du alle Verantwortung in meinem Leben, in unserem Leben übernimmst. Anbetung sei dir, dem Sohn Gottes, der sein Leben für uns gegeben hat, von ganzem Herzen. Amen.